Hi David,
Hallo.
wir haben unser Paper gemeinsam geschrieben und uns intensiv mit Placebo- und Kontextmechanismen beschäftigt. Was war für dich persönlich die wichtigste Erkenntnis während des Schreibprozesses?
Ja, in dem Paper geht es ja wirklich sehr umfassend um Placebo-Effekte, das Placebo-Phänomen und dann aber auch Placebo in der Wissenschaft und in der Praxis und in der Lehre. Und was mir das Paper nochmal vor Augen geführt hat, war einfach, wie umfassend relevant das Thema ist, und wie viele unterschiedliche Aspekte der Forschung und der Praxis es beleuchtet, aber auch wie viele Herausforderungen. Das ist auch einer der Gründe, oder warum mir das Thema Placebo so viel Spaß macht und so interessant ist, eben weil es dich zwingt, über Praxis nachzudenken, es zwingt dich, über Forschungsmethoden nachzudenken, es zwingt dich, über Psychologie und Zwischenmenschliches nachzudenken. Und deswegen hat es wirklich Spaß gemacht, dieses Paper so zu schreiben, dass es hoffentlich auch für Therapeutinnen und Therapeuten relevant und verständlich ist, aber gleichzeitig halt auch eben diesen Komplexitäten gerecht wird.
Was hat dich denn ursprünglich motiviert, dich wissenschaftlich intensiv mit Placebo- und Kontextforschung auseinanderzusetzen?
Ja, dazu hole ich vielleicht ein bisschen aus. Mein Werdegang ist als Osteopath ursprünglich ausgebildet in Großbritannien an der damals British School of Osteopathy. Und dann habe ich unter anderem in Deutschland an der OSD auch gelehrt und auch therapeutisch gearbeitet in Deutschland, bin dann aber wieder nach Großbritannien zurück für ein Masterstudium in Neurowissenschaften und darüber dann erst an den Schmerzbereich gelangt, was natürlich als Manualtherapeut auch naheliegend ist. Das ist ja das Hauptthema, glaube ich, mit dem wir uns oder mit dem zumindest Patientinnen und Patienten zu uns kommen. Und darüber bin ich dann überhaupt erst mal richtig an die Wissenschaft geraten und habe gemerkt, dass mir Forschung Spaß macht und dieses kritische Hinterfragen. Ich hatte vorher schon in der Lehre an der OSD gemerkt, dass mir dieses Projektplanen und Projekte längerfristig durchzuführen, aber auch halt Wissen zu vermitteln und sich selbst kritisch weiter zu hinterfragen und weiterzuentwickeln, dass mir das Spaß gemacht hat. Und daher lag es dann nahe, nach einer Promotion zu schauen. Und das, was sich dann ergeben hat, war eine Kollaboration zwischen meiner ehemaligen Osteopathie-Uni und Imperial College, was einer der größten Unis in Großbritannien ist. Und darum, da in der Promotion sollte es darum gehen, wie klinische Studien in nicht-pharmakologischen Therapien im Schmerzbereich aussehen könnten. Und eine der großen Herausforderungen da ist eben diese Placebo-Kontrolle. Also wenn man sich dieses Äquivalent der klinischen Studie für pharmakologische Interventionen nimmt und sagt, da wird ein neues Medikament mit einer Placebo-Pille, also einer inerten Pille verglichen und versucht das auf komplexe Interventionen wie Osteopathie, aber auch Psychotherapie, Chirurgie, alles, was mehrere Komponenten hat, mehrere Wirkebenen, mehrere Ziele als Outcomes. Wenn man sich das nimmt, dann wird es schon ziemlich schwierig, dieses Placebo-Pillen-Äquivalent umzusetzen in der komplexen Interventionsforschung. Und da das eben eine der Hauptherausforderungen ist und oft auch das, was angemerkt wird, wenn es um Forschungsqualität in komplexen Interventionen geht, war das halt eine der großen wichtigen Fragestellungen, die ich mir in der Promotion vorgenommen habe und zugewandt habe. Eher aus dem klinischen methodologischen Bereich, aber dadurch bist du dann auch relativ schnell an den Punkt gekommen, an dem du dieses Phänomen Placebo-Effekte und Nocebo-Effekte verstehen musstest. Dann war eines der Hauptresultate der Promotion so eine Leitlinie, wie man diese komplexen Interventionsstudien mit einer Placebo-Kontrolle oder einem Äquivalent durchführen könnte. Gleichzeitig habe ich dann aber auch einige Sachen zum Placebo-Effekt selber gemacht, eine Übersichtsstudie zum Beispiel, um zu versuchen zu quantifizieren, wie groß denn überhaupt der Anteil von diesen Placebo-Effekten in physischen und psychologischen Interventionen sein könnte, sodass dann halt eben diese methodologische Forschung, aber auch die Placebo-Forschung selber Hand in Hand ging. Ich habe auch viel mit Placebo-Forschern gearbeitet. Eine meiner Betreuerinnen war die Lene Vase aus Aarhus in Dänemark, ist eine der führenden Placebo-Forscherinnen. Und darüber bin ich dann auch an den ein oder anderen Placebo-Kongress und und an die eine oder andere Kollaboration gekommen, sodass das beides immer zusammenging.
So die zentrale oder eine zentrale Aussage unseres Papers ist, dass Kontextfaktoren niemals abgeschaltet werden können. Welche Konsequenzen hat das aus deiner Sicht für die tägliche Praxis, die osteopathische tägliche Praxis?
Ja, also ich glaube, da hilft es nochmal weiter zu gucken, was denn ja, was den Placebo-Effekt ausmacht. Die Definition ist ein positives Outcome, klinisches Outcome, eine positive oder eine Verbesserung der klinischen Situation, hauptsächlich basierend auf Erwartungen, positiven Erwartungen und Lernmechanismen. Und solche positiven Erwartungen können halt hauptsächlich durch Interaktion und durch Kontext der Behandlung hervorgerufen werden. Natürlich auch durch Dinge, die der Behandlung selbst spezifisch sind, aber ganz eine starke Rolle spielt, wohin kommt die Patientin, mit wem interagiert sie, was sind Erwartungen, die die Leute schon vorher mit in die Praxis bringen, und was macht dann Therapeutin und Therapeut, um bewusst oder unbewusstermaßen diese Erwartungen oder auch diese konditionierenden Lerneffekte zu beeinflussen. Und wenn man Placebo-Effekte so versteht, aber auch Nocebo-Effekte, ich glaube, das muss man dazu sagen, ja, dieser negative Lerneffekt oder die negativen Erwartungen, die wir bewusst oder unbewusst hervorrufen können, die sind auch wichtig. Und manche Leute würden sagen, die sind vielleicht sogar noch wirkungsvoller als der positive Placebo-Effekt. Wenn man diese Mechanismen so versteht, dann sieht man schon ziemlich genau, dass man eigentlich in der Praxis gerade in solchen, ja, 90 Minuten Behandlung oder 45 Minuten mit einem Patienten oder Patientin eigentlich nicht umherkommt, Erwartungen zu beeinflussen. Alles, was man macht, basiert auch oder hat auch einen Effekt auf Erwartungen. Und das Argument, das wir da in diesem Paper jetzt gemacht haben, ist halt zu sagen, wenn dem so ist, dann müssen wir uns erstens dessen bewusst sein, um eben nicht in die Falle zu laufen, aus Versehen negative Erwartungen entstehen zu lassen. Aber es ist unter Umständen auch ein wichtiger Anteil von dem absoluten oder additiven totalen Behandlungseffekt, den eine Behandlung hat. Ja? Also auch wenn wir uns unserer Intervention selber und unserer spezifischen Technik total sicher sind, dann heißt es nicht, dass wir nicht trotzdem auch einen Placebo-Effekt obendrauf noch haben. Und wenn es darum geht, den Nutzen für Patientinnen und Patienten zu maximieren, dann wollen wir den natürlich auch ausnutzen. Und praktische Hinweise, die wir da in dem Paper gegeben haben, sind Dinge wie erstmal die Erwartungshaltung zu evaluieren, zu sagen, ja, Sie haben jetzt hier Rückenschmerzen, dann seit 3 Wochen Rückenschmerzen. Was ist denn erstens Ihre Erwartung von mir? Was erhoffen Sie sich von mir? Das ist sowieso auch ganz gute Praxis, um nicht auf einmal Dinge zu machen, die die Patienten und Patientinnen gar nicht haben wollen. Oder eine wichtige Motivation, Hilfe zu suchen, überhaupt zu übersehen. Also bei vielen geht es ja einfach eher darum, auch zu verstehen, was los ist, oder eine Prognose zu bekommen oder zu verstehen, wie lange es denn geht. Gar nicht so sehr manchmal unmittelbare Symptomlinderung. Das ist das Erste. Und dann zu sagen, wenn da vielleicht auch nicht hilfreiche Erwartungshaltung oder Fehlwahrnehmungen bestehen, zum Beispiel, oh, ich glaube, mein Rücken ist völlig kaputt und es wird immer schlimmer werden, dann auch im Rahmen eines psychosozialen Ansatzes solche Fehlwahrnehmungen zu adressieren. Sich auch dessen bewusst zu sein, dass da jemand kommt, der vielleicht denkt, oh, das wird jetzt eher noch erstmal schlimmer, und damit auch umzugehen und das zu adressieren. Aber da sieht man auch wieder, dass halt es dann nicht nur um die Erwartungshaltung und den Placebo-Effekt geht, sondern dass das auch ganz schnell in einfach gute muskuloskeletäre Praxis übergeht. Ja? Diese Yellow Flags erkennen, dazu gehört unter anderem Erwartungen zu eruieren. Und der andere Aspekt ist, glaube ich, auch zu sagen, selbst wenn wir eine spezifische Intervention haben oder eine Technik, die funktioniert, wenn wir dann die Erwartungshaltung völlig aus dem Ruder laufen lassen und nicht gucken, dass die Leute zumindest eine halbwegs positive Erwartung haben hinterher, im Rahmen dessen, was wir vielleicht evidenzbasiert und ethisch gut begründen können, dann machen wir auch nicht das Beste aus unserer spezifischen Behandlung. Die Theorie, die dem
Wie
dahinter,
siehst
ja?
du heute denn die Beziehung zwischen spezifischen Wirkmechanismen, mechanischen vielleicht Wirkmechanismen und kontextualen oder kontextabhängigen Effekten in der Behandlung.
Ja, also die beiden sind untrennbar, ja. Das ist eben dieses Hauptargument, glaube ich. Und da, deswegen geht es auch nicht darum zu sagen, wenn wir jetzt irgendwie Placebo-Effekte oder Erwartungen ausnutzen wollen in der Behandlung, ausnutzen, wie gesagt, im ethischen Rahmen, dann heißt es nicht, dass wir eine Placebo-Behandlung bringen oder dass unsere Behandlung selber ein reines Placebo ist, sondern es geht nur darum zu sagen, das ist immer Teil der ganzen, dieses Gesamtpaketes, gerade bei komplexen Interventionen. Ja, und deswegen sehe ich die beiden als verwoben an. Ja? Im besten Falle hat man natürlich eine Behandlung, bei der man gute, evidenzbasierte, spezifische Effekte hat und dann aber darauf aufbauend oder damit einhergehend auch noch Erwartungshaltungen adressiert und zu versuchen zu maximieren.
Wenn Osteopathen und Osteopathinnen die Inhalte unseres Artikels wirklich ernst nehmen würden, was könnte sich konkret in der täglichen klinischen Praxis optimieren oder verändern?
Also wir hatten auch einen großen Absatz zur Lehre drin. Ich glaube, da fängt es an. Ohne die Osteopathie spezifisch da irgendwie kritisieren zu wollen, dieselben Mechanismen findet man auch in der Schulmedizin. Viel der Ausbildung basiert auf vermeintlichen spezifischen Effekten und speziellen Techniken und speziellen Wirkmechanismen. Und das wird alles oft so dargestellt, als ob das ziemlich linear und 100% sicher ist, dass das so aussieht, wie wir das als Studierende beigebracht bekommen. Und B sorgt dieser doch immer noch große Fokus auf spezielle Mechanismen doch auch dafür, dass dann solche Dinge wie Kommunikation, Kontext, Abhängigkeit, Yellow Flags, psychosoziale Aspekte, dass die zwar erwähnt werden, aber oft nicht den Stellenwert bekommen, auch in der technischen Ausbildung von Studierenden, die vielleicht notwendig wären. Ja? Wenn wir sagen, Placebo-Effekte, Erwartungseffekte, Kontexteffekte machen manchmal ein Drittel oder mehr der gesamten Behandlungszeit oder der Behandlungseffekte aus, dann steht das, glaube ich, nicht im Verhältnis dazu, wie viel Zeit wir uns einräumen, Studierende dahingehend auszubilden. Und die speziellen Dinge, die wir da, glaube ich, machen können, ohne weiteres, sind Kommunikationstechniken. Ob das jetzt Motivational Interviewing ist oder aktives Zuhören, das sind Dinge, die Studierende ab und zu hier und da mitbekommen und lernen. Das sind aber Dinge, die, glaube ich, der Placebo-Effekt, aber auch ja, manche psychologischen Theorien doch nochmal mit Evidenz untermauern und sagen, das ist jetzt nicht ein Soft-Skill, der irgendwie nice to have ist und den man obendrauf noch machen kann, sondern das ist wirklich die Grundlage, glaube ich, für eine gute vertrauensbasierte therapeutische Beziehung. Und darauf
Würdest du eigentlich sagen, dass diese Erwähnung von etwa ein Drittel Placebo-Effekt, ist das spezifischer für Osteopathen oder gilt das für jede medizinische Intervention?
nee, gar nicht Osteopathie spezifisch. Also das ist irgendwie dann immer oft die Zahl, zu der man kommt über diverse Interventionen hinaus. Und ja, auch nur um das nochmal zu betonen, ja, Felder wie die orthopädische Chirurgie oder so sind auch wunderbar dafür geeignet, große Placebo-Effekte hervorzurufen, ja. Die Theorie ist, dass Interventionen je komplexer, je invasiver, je mechanistisch begründeter, je teurer, je fancier, ja, mit wie viel Reputationen kommen da die Behandlerinnen und Behandler, dass das alles dazu beitragen kann, dass die Placebo-Effekte größer werden. Und Chirurgie ist da wahrscheinlich eines der besten Beispiele dafür, wie komplex dieser ganze Kontext werden kann. Und wenn man sich dann Evidenz zu Knie-Arthroskopien zum Beispiel, Schulter-Arthroskopien inzwischen auch, der ein oder anderen Rückeninterventionen, Chirurgie anschaut, wo es inzwischen placebo-kontrollierte Studien gibt, und dann sieht, okay, allen Leuten geht es hinterher besser, ob die jetzt eine Placebo-Intervention bekommen haben oder die tatsächliche sehr mechanistisch und biomechanisch begründete Kniearthroskopie, dann zeigt uns das schon, dass es wirklich gar nicht darum geht zu sagen, das ist jetzt irgendwie nur in der Manualtherapie relevant, sondern Placebo-Effekte sind über die Medizin hinaus in jeglicher Interaktion zu finden und wichtig.
Und siehst du einen Unterschied der Placebo-Effekte der in Unterschied zwischen akuten und chronischen Beschwerdebildern in der Auswirkung?
Ich glaube, was das nochmal, worüber man da vielleicht dann nochmal nachdenken sollte vorher, ist die dritte Variante, die Leute besser machen kann. Und das ist die sogenannte Natural History, also der natürliche Verlauf von Erkrankungen. Und gerade die akuten Präsentationen, die wir in der Praxis sehen, haben die Tendenz, ziemlich schnell von alleine besser zu werden. Und am Anfang hatte ich gesagt, ja, Placebo-Effekte zwingen einen dazu, auch über Forschungsmethodologie nachzudenken. Der Hauptgrund, warum wir Kontrollinterventionen wie Placebo-Kontrollen, aber auch Wartelistenkontrollen in der Forschung haben, ist, weil wir eben immer diesen Vergleich brauchen, um zu verstehen, ob das, was mit den Leuten passiert, wirklich kausal einer Intervention, einer Therapie zuzuordnen ist oder ob es sich da einfach um den Effekt von Zeit handelt. Und wenn wir also jetzt jemanden akut in der Praxis sehen und nicht, wir haben in der Praxis nie diesen direkten Vergleich von nochmal 100 Leuten, die so ähnlich sind und die dann aber nicht behandelt werden, das ist das Szenario, unter dem wir dann erst sagen könnten, okay, da hat jetzt hier unsere Therapie akut was gebracht. Das ist der Grund, warum wir Forschung machen, warum wir diese Kontrollinterventionen oder kontrollierten Studien machen. Placebo-Effekte sind dann neben dem spezifischen Behandlungseffekt nur noch mal das Dritte, was positiv sich auf Symptomverläufe auswirken kann. Ob es da jetzt im akuten oder im chronischen Bereich Unterschiede gibt, weiß ich so evidenzbasiert gar nicht. Die meisten Forschungen sind im Schmerzbereich in chronischen Rückenschmerzen gemacht worden. Was sich, glaube ich, schon ändert, sind so die Erwartungshaltungen von Leuten, wenn sie akut und vielleicht auch das erste oder zweite Mal erst mit einer zum Beispiel Rückenschmerzepisode zu uns kommen oder ob es sich da um Leute handelt, die schon extrem viele Therapeutinnen und Therapeuten gesehen haben oder schon einfach einen sehr, sehr langen Krankheitsverlauf und dadurch halt auch Leidensdruck unter Umständen haben. Was ich da beobachte, ist eher, dass sich dann die Erwartungshaltung einfach nochmal verändert und die Voreinstellungen und Glaubenssätze, die Leute mitbringen, nochmal wesentlich komplexer werden. Und ich glaube, da ist es dann nochmal wichtiger, auch zu sagen, so, ja, was, wieso sind Sie jetzt bei mir gerade gelandet? Was haben Sie vorher schon an Therapieoptionen versucht? Was hat man Ihnen über Ihr spezielles Leiden schon alles gesagt? Ja, unter Umständen steht das im Konflikt mit dem, wie wir das verstehen würden, oder sorgt dafür, dass Leute vielleicht auf eine nicht ganz nützliche oder hilfreiche Art und Weise über ihr Leiden nachdenken. Das sind dann die Dinge, wo ich meine, dass wir erstmal evidenzbasiert aufklären müssen, bevor wir da weitermachen. Ich glaube, das ist eher das, weshalb dieser chronische Kontext nochmal anders aussieht.
Wenn wir, du hast schon viele Punkte erwähnt, um es vielleicht auf den Punkt zu bringen, was sind für dich so die 3 bis 6 hauptsächlichen, sagen wir, Aspekte, die ich als Kliniker in meiner Praxis berücksichtigen kann, um das Beste rauszuholen aus den Erkenntnissen in Verbindung von Placebo zu Heilung?
Also so die ersten zwei Punkte wahrscheinlich würden sich auf das beziehen, was wir uns selber nochmal anlesen können und verstehen können. Also unser Artikel ist zum Beispiel ein guter Ansatz, nochmal sich in Erinnerung zu rufen, was denn solche Erwartungseffekte und Placeboeffekte überhaupt sind. Und zweitens auch nochmal sich in Erinnerung zu rufen, wo der Unterschied zwischen klinischer Praxis und Forschung besteht. Und dann ganz praktisch in der Behandlung sind es eben diese Punkte, die wir eben schon erwähnt haben. Also Erwartungen zu eruieren, sich auch dessen bewusst zu sein, dass alles, was wir irgendwie machen, sich auf Erwartungen auswirken kann. Und das kann man dann maximieren. Also professionelles Auftreten, im Rahmen der Evidenz positive Prognosen zu kommunizieren oder Prognosen zumindest eher positiv zu framen als negativ zu framen. Und ja, dann aber auch, wie gesagt, die Überlegung, was kommunizieren wir vielleicht unwissentlich oder unbewussterweise, was negative Erwartungen hervorrufen kann. Und jede Therapieform hat da so ihre Achillessehne. Ich glaube, in der muskuloskelettären oder in der Manualtherapie sind es oft diese Begrifflichkeiten, die wir gerne verwenden, ob das Dysfunktion ist oder Asymmetrie oder Disbalance oder Schwäche oder was weiß ich, Krampf oder alles, was dann noch ein bisschen lateinischer klingt als das vielleicht, hat potenziell die Möglichkeit, fehlverstanden zu werden. Das wissen wir eigentlich auch alle, wenn wir darüber nachdenken, wie wir jetzt über Osteopathie mit Freunden oder Familie reden würden, die keine Osteopathen sind, dann würden wir, glaube ich, versuchen, diese Begriffe zu umschreiben. Aber in der Praxis rutscht uns dann doch, glaube ich, manchmal raus, dass wir sagen, oh, Sie haben hier eine Beinlängendifferenz oder eine Dysfunktion oder das ist ja irgendwie alles fest. Und das klingt für uns, weil wir damit quasi aufgewachsen sind und das jeden Tag irgendwie so denken, klingt für uns sehr gutartig und wenig angsteinflößend. Aber wir haben eigentlich, wenn wir ehrlich sind, wenig Ahnung, wie das auf Patientinnen wirkt, Patienten wirkt, sodass wir, glaube ich, eher vorsichtig sein müssen, wie wir Befunde kommunizieren, wie wir auch nonverbal kommunizieren. Ja, also wenn jemand mit einem starken Leidensdruck zu uns kommt oder vielleicht mit einer sehr antalgischen Haltung, dann nicht zu sagen, oh, das sieht ja schon auch jetzt übel aus hier oder, sondern zu sagen, ja, ich sehe, dass Ihnen das, dass Sie sich da gerade schwer tun. Wie fühlt sich das denn an? Das Ganze, ja. Verbal und nonverbal nicht zu untermauern, dass hier was Schwerwiegendes vorliegt. Weil wenn jemand den Eindruck bekommt, dass da was Schwerwiegendes vorliegt und das nicht, ja, evidenzbasiert ist, wenn die Person ins Krankenhaus muss, das ist eine andere Situation. Aber wenn es sich um ein chronisches Rückenleiden auch in einer akuten Episode handelt, dann ist es, glaube ich, eher evidenzbasiert zu sagen oder Zuversicht zu kommunizieren, bewusst und oder verbal und nonverbal als irgendwelche Begriffe und Aktionen zu verwenden, die untermauern, dass es sich da tatsächlich um was Ernsthaftes handelt.
Das ist wirklich, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, weil wir so selbstverständlich mit solchen Begriffen umgehen, dass wir da Spannung fühlen oder Strukturen fühlen, die der Patient noch nie gehört hat und das irgendwie mit dem Wort Dysfunktion oder Fehlspannung oder abnormer Spannung titulieren. Und ich glaube, das ist so selbstverständlich für uns. Dass du das erwähnst, ist, glaube ich, sehr wichtig, sehr achtsam damit umzugehen. In diesem Rahmen ist das Verständnis vielleicht von Kontextmechanismen und Placebo-Forschung langfristig für uns auch interessant, dass wir eine Überpathologisierung vermeiden oder auch zu starke biomechanische oder metaphysische Erklärungen, die wir mal schnell loslassen in der täglichen Praxis, achtsamer damit umzugehen oder sogar bewusst zu reduzieren.
Ja, absolut. Ich glaube, wir können uns darin ausbilden lassen und wir können auch so denken, aber da sollte doch noch ein Filter dazwischen sein, was wir dann verbalisieren oder kommunizieren. Und insbesondere anhand dessen, wie komplex manche von diesen Erklärungsmustern sind, wie medikalisierend, wie du auch sagst, ja, ob das jetzt kraniosakrale Begrifflichkeiten sind oder muskuloskelettäre, parietale, das ist, glaube ich, in den wenigsten Situationen A, verständlich und B, hilfreich, das zu kommunizieren. Es ist schon wichtig, dass Leute verstehen, was los ist, aber das muss ganz klar, also diese Kommunikation, das, was wir Leuten da erzählen, muss ganz klar evidenzbasiert sein und nicht, dient nicht dazu, unsere eigene Expertise nochmal zur Schau zu stellen, sondern da muss es darum gehen, die Leute da abzuholen, wo sie sind. Und evidenzbasiert zu kommunizieren, was Sache ist und was aber auch nicht Sache ist, und im Rahmen dessen möglichst positive Erwartungen zu generieren, zu unterstützen und Fehlmeinungen aufzuräumen.
Da sprichst du sehr stark von einem sehr aufgeklärten Kliniker. Und was ich auch raushöre, ist, dass unser Artikel dazu beitragen könnte, personenzentrierter vorzugehen, als es häufig vielleicht stattfindet, wo es doch auf eine Art viel mehr therapeutenzentriert ist, als wir uns das wünschen würden. Oder wie siehst du das?
Ja, ich glaube, wie gesagt, die meisten medizinischen, therapeutischen Berufe kommen aus einer Tradition von einer recht therapeutendominanten Haltung und Erklärungsmustern. Und dieses biopsychosoziale Modell, das jetzt ja schon wirklich seit geraumer Zeit im Raume steht, da gibt es professionsübergreifend Studien, dass das oft dann doch noch sehr biologisch oder mechanistisch interpretiert wird und das Psychosoziale oft untergeht oder nur einen ganz kleinen Anteil der Behandlungsinteraktion selber ausmacht. Also ich glaube, diese Tradition ist auch schwer abzuwerfen. Da hat Lehre auch einen großen Anteil dran, glaube ich, das zu ändern. Es ist komplexer, es ist mit mehr Unsicherheit und mit mehr, weiß ich nicht, und mit mehr systemischem Denken und mit mehr ja, komplexen Interaktionen verbunden. Sowohl als Studierende, als auch als Therapeuten, als auch als Patientinnen und Patienten wünschen wir uns eigentlich Schwarz-Weiß-Erklärung und monokausale Erklärung. Das ist völlig verständlich, das ist in der Natur des Menschen, aber die Realität sieht halt gar nicht so aus. Auch da wieder Placebo-Forschung zwingt uns zumindest mal über zwei Faktoren nachzudenken und zu stehen, dass beide relevant sein könnten oder wahrscheinlich sind. Und wenn wir ehrlich sind, sind es noch ganz, ganz viele mehr. Und von vielen wissen wir im Einzelfall gar nicht, ob sie da sind und welche Wirkung sie haben. Also auch da als Therapeutinnen und Therapeuten vielleicht mit Unsicherheit umgehen zu lernen und die vielleicht auch kommunizieren zu können. Und dann die große Herausforderung, das auf eine Art und Weise zu machen, die dann eben nicht negative Erwartungen hervorruft. Also nicht zu sagen, es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, was mit Ihnen los ist, kann da nichts machen, auf Wiedersehen. Damit müssen Sie selber klarkommen. Sondern halt zu sagen, das können jetzt eine Reihe von Dingen sein, die hier ja, beitragen. Das heißt auch nicht, dass es bei Ihnen irgendwie anders ist als bei anderen Leuten oder schlimmer ist. Sondern das ist das, was uns die Wissenschaft insbesondere zu chronischen Schmerzen inzwischen sagt. Und dann auch in der Lage zu sein, diese komplexen Erklärungen runterzubrechen und zu kommunizieren, dass sie verständlich sind. Wie gesagt, dass die Leute da abholen, wo sie sind. Ja, und dann darauf basierend vielleicht eine manualtherapeutische Intervention anzubringen, die das Ganze unterstützen kann, und die dazu beitragen kann, dass es Leuten besser geht. Ja.
Und in diesem Rahmen wie siehst du die zukünftige Rolle von biomechanischen oder sogar metaphysischen Erklärungsmodellen innerhalb der zukünftigen oder der modernen Osteopathie?
Das ist die große Frage, ne? Auch da, glaube ich, ist die Osteopathie nicht alleine mit der Herausforderung momentan. Ja? Also das IJOM, das International Journal of Osteopathic Medicine, hat da die letzten 2, 3 Jahre eine Artikelsammlung dazu hervorgerufen. Die wenigsten von den Wissenschaftlern, Therapeutinnen im Osteopathiebereich würden jetzt die mechanischen Faktoren komplett außer Acht lassen wollen. Ja? Aber ich glaube, wie ich es gesagt habe, dass der Fokus darauf immer noch so stark ist, glaube ich, nicht mehr unbedingt evidenzbasiert. Und dann die Art und Weise, wie das teilweise kommuniziert wird, wie das auch in diesem wissenschaftlichen Verständnis damit nicht zwangsläufig einhergeht, zu sagen, okay, wir können vieles davon gar nicht wissen, weil es dazu keine Studien gibt. Wenn man sich da nicht, glaube ich, ein bisschen mehr hinterfragt und auch als Berufsstand offener ist, Veränderungen zuzulassen oder auch Erklärungsmodelle zu hinterfragen, komplexer zu machen, als wir sie gerne hätten momentan, dann ist es, glaube ich, schwer haltbar. Ich glaube aber, wie gesagt, und das ist auch der Tonus von dem Paper, das wir da geschrieben haben, dass darin in erster Linie eine Möglichkeit und auch was ganz, ganz Spannendes liegt. Ja? Also sich mit Placebo-Effekten auseinanderzusetzen, heißt, wir müssen uns mehr mit Kommunikation und mit Erwartungshaltung und mit Psychologie und mit sozialen Interaktionen auseinandersetzen. Ich
Siehst du,
persönlich
dass wir in
finde
diesem
das spannend.
Gesicht, sorry.
Ja, ich sage, ich persönlich finde das unglaublich spannend. Ich habe auch in der Lehre gemerkt, dass Studierende eigentlich damit, wenn sie erstmal in die Praxis gehen, am meisten zu kämpfen haben. Gar nicht mit dem, was könnte denn da jetzt mechanisch der Fall sein, sondern da, wo es wirklich schief geht am Anfang, ist, okay, wir haben die Leute gar nicht da abgeholt, wo sie eigentlich sind. Oder wir sind nicht in der Lage, mit Leuten in unterschiedlichen Lebensphasen zu kommunizieren. Also es macht uns unterm Strich einfach nur zu besseren Therapeutinnen und Therapeutinnen.
Und glaubst du, dass man sagen könnte, dass manche osteopathischen Modelle eher funktionelle klinische Metaphern sind als biologische Tatsachen? Du hast es eigentlich schon ausgesprochen. Und wie geht man dann mit dieser Sichtweise um? Ja, in der Klinik vor allen Dingen.
Ja, ich will da wirklich kein Erklärungsmodell irgendwie bewerten jetzt, aber was, wie gesagt, wichtig ist und auch bei dem evidenzbasiertesten Erklärungsmodell von allen, das ich nicht kenne, aber wenn es eins gäbe, relevant wäre, ist, wie wir das kommunizieren. Also diesen Filter zu haben, zu sagen, okay, das ist wahrscheinlich ein Erklärungsmuster, das nicht hundertprozentig sicher ist, das gibt es nämlich gar nicht, aber für mich in der Praxis ist das hilfreich. Und ich habe das als hilfreich empfunden und ich habe damit gelernt, dann kann ich damit auch arbeiten. Aber ob ich das kommuniziere und wie ich das kommuniziere, ist eine ganz, ganz andere Nummer. Und darüber kritisch zu hinterfragen, das kritisch zu hinterfragen und auch das patientenspezifisch zu machen. Was sind die Erklärungsmodelle, die vielleicht die Leute da abholen, wo sie sind? Ja, ist das jemand, der sehr spirituell orientiert ist, der vielleicht da schon eine Voreinstellung hat und meint, dass vieles aus dem Bereich kommt? Oder ist das jemand, dem ich, wenn ich jetzt über Spiritualität anfange, völlig vor den Kopf stoße und sie völlig
Ja.
verändere. Ja, das ist ja auch Patientenzentriertheit, sich zu überlegen, welche Metapher verwende ich wie. Und dazu kommt dann aber die wissenschaftliche Komponente, das auf eine Art und Weise zu machen, die nicht völlig weitergeholt ist.
Wenn wir da das ursprüngliche Modell von Sackett zur Evidence-Based Medicine anschauen, der die Verbindung versucht herzustellen zwischen einerseits Evidenz, aber gleichzeitig auch klinischer Expertise des Therapeuten und drittens, dass die Patientenwerte zu berücksichtigen. Unter dieser Sichtweise, wie können wir verhindern, dass Evidence-Based rein technokratisch oder reduktionistisch verstanden wird?
Ja. Also alle drei von diesen Elementen haben immer eine Rolle in der Praxis, nicht nur in der osteopathischen Praxis, generell in der medizinischen Praxis. Alle drei können entscheidenden Einfluss geben auf Therapiewahl. Ja, also wenn ich jetzt eine Krebsdiagnose habe und es gibt da ein Medikament, das zu 95%iger Wahrscheinlichkeit hilft. Ob das dann jetzt meine Expertise auch sagt oder nicht, ist dann dahingestellt. Das ist dann die Evidenz und das sollte dann auch das sein, was ich empfehle. Da kommt dann immer noch die Patienten, Entscheidung, leben wollen oder nicht, mit hinzu. Aber davon abgesehen, ist das eine Situation, in der dann Evidenz zum Beispiel überwiegt. Ja, das kann auch andersrum sein, wenn die Evidenz so aussieht, dass meine praktische Erfahrung nicht unterstützt wird dadurch oder dadurch widerlegt wird. Ja, und da nochmal der wichtige Hinweis darauf, dass das, auch was wir über 20, 30 Jahre in der Praxis sehen, nicht zwangsläufig heißt, dass das mit unserer Behandlung nur kausal zusammenhängt. Wenn die Evidenz das dann also irgendwann widerlegt, dann sind wir auch da gefragt, uns umzuorientieren. Damit haben Berufsstände aller Art extreme Schwierigkeiten. Wie gesagt, nochmal das Beispiel Chirurgie. Nur weil Kniearthroskopien inzwischen nicht mehr evidenzbasiert sind, heißt es nicht, dass sie nicht immer noch zehntausendfach jedes Jahr passieren. Da gibt es komplexe Gründe dafür. Das ist berufliche Identität, das sind finanzielle Interessen, das sind aber auch soziale Erwartungen und gesellschaftliche Glaubenssätze, die einfach nicht up to date sind mit der Evidenz. Und in Feldern wie unserem haben wir natürlich auch das Problem, dass viele von den Dingen einfach gar nicht untersucht sind oder nicht qualitativ gut genug untersucht sind, dass wir darauf jetzt wirklich eine Entscheidung basieren können. Was wir, glaube ich, zu selten machen, ist, Patientinnen auch wirklich mit einzubinden. Ich glaube, wir denken als Manualtherapeuten manchmal noch, oh, das ist ja patientenzentriert, weil bei dem Patienten habe ich jetzt speziell das gefühlt. Nee, da geht es schon wirklich darum zu sagen, hier sind die Möglichkeiten. Ich bin eine von den Möglichkeiten. Ich habe vielleicht zwei, drei Therapieformen zur Auswahl, die ich Ihnen zur Auswahl stellen kann. Aber ich bin auch nicht die einzige Therapiemöglichkeit. Ja, vielleicht brauchen Sie gar keine Therapie oder vielleicht ist jemand anders besser geeignet, Ihnen zu helfen. Und das sind die Möglichkeiten. Dann auch wirklich in der Behandlung bewusst diesen Moment zu haben, an dem Evidenz, praktische Erfahrung dargestellt worden sind, Patientenerfahrung, Patientenerwartungen und Präferenzen eruiert worden sind und dann gemeinsam eine Entscheidung getroffen wurde. Das ist ein ziemlich langwieriger Prozess, aber der passiert auch ganz, ganz selten. Das wäre wirklich evidenzbasiertes Arbeiten, auch in der Manualtherapie.
Das finde ich gut, wie du es sagst, auch gerade weil in diesem Modell eigentlich nicht nur der Fokus auf Evidenz liegt, sondern eben auch auf der Expertise des Therapeuten und auf den Erwartungen des Patienten. Also alle drei Aspekte spielen eine Rolle. Und gerade für mich in der Behandlung, wo ich viel mehr Zeit habe als zum Beispiel in einer ärztlichen Konsultation, und jeder Patient, weil ich mir erlaube, mehr Kontextfaktoren zuzulassen, ist eigentlich ein einzigartiges Single Case Study, jedes Mal neu bei jedem Patienten, was mir erlaubt, auch ein sehr offenes Denken, um diese vielen Kontextfaktoren zu konvergieren auf diesen Patienten, um ihm bestmöglich zu helfen und zu unterstützen in seiner Heilung. Oder wie siehst du das?
Ja, also diese Zeit ist ein extremer Luxus, den wir haben, gerade in der Praxis in der Osteopathie. Und ja, dazu gehört, Dinge ausprobieren zu können, aber auch zu kommunizieren, dass wir jetzt vielleicht heute mal das eine ausprobieren und morgen das andere und dann schauen, wie es aussieht, oder wie das wahrgenommen wurde von der Person. Ja, also. Dem würde ich so zustimmen, durchaus.
Und glaubst du, dass wir in der Osteopathie heute an einem Paradigmenwechsel stehen im Hinblick auf diese neuen Herausforderungen, die du beschrieben hast, die wir beschrieben haben im Paper und die auch in vielen anderen Papern beschrieben werden?
Ich glaube, das zieht sich eigentlich schon über einen langen Zeitraum hinweg. Ich beobachte, und das ist immer besonders herausfordernd, sowas zu beobachten, wenn es der eigene Berufsstand irgendwie ist halt, wie schwer man sich teilweise tut, überhaupt über Evidenz nachzudenken, über die Notwendigkeit von Forschung nachzudenken. Ich verstehe, dass da eine gewisse Befürchtung besteht, dass unsere praktische Erfahrung vielleicht widerlegt oder untermauert oder hinterfragt wird. Aber ich glaube, wir sind halt nicht nur Therapeutin, sondern wir sind im Gesundheitswesen aktiv und wollen auch eine wichtigere Rolle im Gesundheitswesen einnehmen. Und dazu gehört, dass man sich auch dieser Verantwortung stellt. Das heißt, auf der einen Seite Forschung zu unterstützen und zu fördern, dafür auch Strukturen zu finden als Berufsverbände, als Interessengruppen. Weil wir halt nicht Big Pharma Money bekommen werden. Dann aber andererseits auch Strukturen zu haben, Forschung zu kommunizieren und einzubringen in unsere Praxis letzten Endes. Das nicht so optional machen, dass sich da in jedem Jahrgang irgendwie 10 Leute dafür interessieren und die anderen eigentlich nicht, sondern dass am Ende wirklich jeder verstanden hat, dass es eine Herausforderung ist, aber auch wie eine gute Studie aussieht und wie nicht, weil ansonsten sind wir auch keine mündigen Therapeutinnen und Therapeuten, wenn wir einfach nicht in der Lage sind, Studien kritisch zu hinterfragen auch. Ja, auch in der Forschung ist nicht alles super. Ganz im Gegenteil, da müssen wir als Berufsstand zusammenarbeiten, zu sagen, A, wie integrieren wir das in die Praxis? B, aber auch, wie führen wir die Studien durch, zu denen wir wirklich, von denen wir meinen, dass wir sie brauchen? Das gehört auch
Also
dazu.
da höre ich einen wichtigen Punkt raus, den du sagst, dass der wissenschaftliche Diskurs nicht zwangsläufig darum geht, jetzt eine gute Studie durchzuführen, sondern für den Kliniker auch wesentlich ist, um überhaupt zu erkennen, ist das, was irgendwie gelehrt oder geschrieben oder sonst wie vermittelt wird, einen gewissen Gehalt hat oder eben nicht.
Ganz genau. Ich glaube, der grundlegende Die grundlegende Fähigkeit ist das kritische, analytische Denken. Das macht leider praktische Arbeit nicht einfacher, weil wir dann anfangen, alles als komplex zu betrachten, alles zu hinterfragen. Das ist eine Riesenherausforderung, aber gleichzeitig ist es halt auch ein Türöffner, andere Dinge zu integrieren, offener darüber nachzudenken, was vielleicht therapeutisch nützlich ist, vielleicht auch ein bisschen weniger dogmatisch mit der Frage, was ist eigentlich Osteopathie oder was macht eigentlich mich als Therapeutin und Therapeuten aus, umzugehen, zu sagen, da sind vielleicht noch andere Dinge und die bieten auch Entwicklungsmöglichkeiten. Ich glaube, darin sehe ich die Chancen aber auch.
Hat dich unser Paper oder überhaupt deinen wissenschaftlichen Diskurs, der ja einen Großteil deines Berufslebens einnimmt, zusätzlich zu deiner Praxis, deine eigene klinische Praxis verändert?
Ja, unglaublich. Also ich glaube, das weniger therapeutenzentrierte ist ganz wichtig.
Wie zeigt sich das konkret?
Wirklich zu gucken, worum es Personen geht, wenn sie zu mir kommen. Auch klarzustellen, wie es oder zu evaluieren, wie es dazu gekommen ist und was die Leute sich davon erwarten. Und dann aber auch zu kommunizieren, was ich vielleicht bieten und leisten kann und was aber auch nicht. Und davon hängt dann auch der Behandlungsplan ab. Ja? Also wenn die Erwartungshaltung ist, eigentlich möchte ich nur verstehen, worum es sich hier handelt. Und ansonsten bin ich eigentlich schon ziemlich zuversichtlich, dass es eh wieder besser wird und dass ich mit meinen Dingen, die ich zu Hause mache, eh ganz gut klarkomme. Dann ist das keine Person, der ich am Ende dann einen 6 bis 12 Behandlungsplan andrehen werde, sondern dann bin ich auch therapeutisch ziemlich happy, wenn die Person weiß, dass es keine Notwendigkeit zur Überweisung gibt und sie damit weggeht und meine Nummer hat, falls sich das in 2 Wochen, 3 Wochen nicht deutlich verbessert hat und das so klar kommuniziert worden ist. Die Spannung zwischen Privatpraxis und der Art zu arbeiten sehe ich durchaus und die erfahre ich auch, dass auch das wieder nicht osteopathie-spezifisch, ja, sondern das ist auch in ganz vielen anderen Bereichen der Fall. Ich würde mir schon öfters mal den Luxus wünschen, dass entweder die Leute die Behandlungen bezahlt bekommen und ich dann vielleicht auch mehr Zeit habe, Dinge mit den Leuten zu machen, die mehr Arbeit sind, also zum Beispiel Fehlerwartungen oder Fehlwissen aufzuarbeiten oder in ganz komplexen, schwierigen Fällen erstmal sehr psychologisch orientiert zu arbeiten unter Umständen oder verhaltensorientiert zu arbeiten. Das ist, glaube ich, aber einfach eine Herausforderung der Privatpraxis generell.
Du hast jetzt häufiger mal erwähnt, dass Placebo-Forschung allgemein nicht spezifisch, osteopathie-spezifisch ist. Was ist denn für dich jetzt das osteopathie-spezifische, was wir, sagen wir, herausziehen können aus unserem Paper oder aus der Beschäftigung mit Placebo und Nocebo?
Ja, also einerseits sind die Erklärungsmodelle oft osteopathie-spezifisch. Da zu gucken, wie wirken sich vielleicht die häufigen Erklärungsmodelle auf Erwartungshaltungen aus. Und dann aber auch, glaube ich, dieses Berührungsspezifische der Manualtherapie, der Osteopathie, ist auch ein Element des Placebos oder der zwischenmenschlichen Interaktion, die wir nicht unterschätzen dürfen. Wir wissen alle, dass sich Berührung im therapeutischen Kontext oft angenehm anfühlen kann und wahrscheinlich kennen die meisten inzwischen auch Forschungen zu diesem C-Tactile-System, diesem taktilen, sensorischen System, das dazu führt, dass sich bestimmte Berührungsformen angenehm anfühlen und auch auf den einen oder anderen Gesundheitsparameter positiv auswirken. Das mit einfließen zu lassen, aber vielleicht dann auch wieder im Kontext Nocebo zu sagen, okay, für wen ist denn vielleicht Berührung nicht positiv konnotiert? Oft sind das nicht die Leute, die dann in manualtherapeutische Praxis kommen würden, aber durchaus darüber nachzudenken, was sind die Erfahrungen von Leuten mit Behandlung vorher, mit Berührung positiver und negativer Natur vorher und uns auch der Sensitivität dessen bewusst zu sein, Leute anzufassen. Auch das so neben dem Kommunizieren über Dysfunktion, das ist, glaube ich, was wir oft irgendwie vergessen, wie privilegiert wir eigentlich sind, fremde Menschen in der ersten Behandlung länger anzufassen. Das positiv zu nutzen, aber auch die negativen Wirkungen davon zu vermeiden. Das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Faktor.
So wie du das sagst, schließt das eigentlich auch Berührungsreize aus, die mal ein bisschen schmerzhaft sein könnten?
Nee, ich glaube, da geht es auch wieder um Kommunikation, ne? Sowas nicht überraschend zu machen, sowas nicht bei Leuten zu machen, bei denen es über eine gewisse Schwelle hinausgeht oder bei denen es nicht klar ist, dass die das auch so akzeptabel finden. Denen auch immer die Möglichkeit zu geben, zu sagen, ich drücke da jetzt, sie sagen mir bitte, wenn ihnen das zu viel wird. Ich glaube, auch da ist, glaube ich, nicht die Evidenz gegeben, dass je mehr es wehtut, desto mehr hilft es, sondern auch da, glaube ich, sind wir in so einem Fall, wo wir sagen, wenn wir da jetzt ein bisschen mehr drücken, vielleicht bringt das was aus unserer persönlichen Erfahrung. Ja, aber wenn die Person vor uns jetzt andere Präferenzen hat, dann sollten wir damit, glaube ich, nicht weitermachen.
Was bedeutet für dich eigentlich der Begriff Heilung im eigentlichen Sinne als Therapeut? Jetzt, wenn du in deiner Klinik stehst und Patienten behandelst.
Die ganz großen philosophischen Fragen.
Zum Ende,
Zum
zum Ende,
Ende die Heilung noch
David.
kurz definieren damit. Ich glaube, außer in vielen wirklich fundamentalen pathologischen Prozessen ist der Begriff Heilung vielleicht gar nicht so hilfreich. In der osteopathischen Praxis, in allermeisten Fällen haben wir es mit chronisch rezidivierenden Dingen zu tun oder mit Dingen, die sowieso von selbst besser werden. Ob man in beiden Fällen von Heilung reden kann, weiß ich nicht. Ich glaube, ich fokussiere mich da lieber auf A, Symptomlinderung und B, die Fähigkeit, damit besser umzugehen oder trotz Symptomen ein gutes Leben zu führen. Heilung verwende ich da eher selten in dem Denken.
Wenn wir vielleicht in 20 Jahren zurückblicken, was glaubst du, wird man als den wichtigsten Wandel in der Osteopathie betrachten?
Also meine Hoffnung ist, dass wir in der Lage sind, uns zu öffnen und interdisziplinär Interessen zu entwickeln und zu arbeiten und auch anfangen zu sehen, wie spannend das sein kann. Und nicht zu versuchen, in allen Fällen dogmatisch auf althergebrachtem Wissen zu beharren. Das ist das eine. Und da auch vielleicht aus der eigenen Erfahrung noch, ja. Also wir haben über die letzten Jahre eine sogenannte multimodale Intervention entwickelt, im Kontext diabetische Neuropathie oder schmerzhafte Neuropathie. Und die Art und Weise, wie wir das entwickelt haben, ist über Zusammenarbeit mit Schmerzwissenschaftlern, mit Physiotherapeuten, mit Psychologinnen, Psychologen, aber dann über ein zweitägiges Lehrprogramm haben wir das Osteopathinnen und Osteopathen angedeihen lassen als unsere Behandler und Behandlerinnen. Da kann man auf der einen Seite dann fragen, ist das noch Osteopathie, wenn einem das wichtig ist? Um das klarzustellen, es hat eine manualtherapeutische Komponente und da ist auch ein gewisser Freiraum drin für die Leute, das so zu machen, wie sie das gerne machen würden, also die Therapeutinnen und Therapeuten. Aber da sind auch andere Dinge drin, die wir nicht traditionell der Osteopathie zuweisen würden. Aber die meisten von uns verwenden sowieso auch sportliche Übungen im Praxisalltag und sowas. Das ist jetzt vielleicht auch nichts, was man, da kenne ich mich nicht gut genug aus, bei LT Still jetzt noch so finden würde, ja. Aber da sind wir irgendwie ein bisschen komfortabler, das mit einzubringen. Dieser Lernprozess und dann auch die kleine klinische Studie, die wir danach gemacht haben, war für die Behandlerinnen und Behandler extrem bereichernd. Wir haben die interviewt hinterher. Das war eine tolle Erfahrung für die. Und auch die Patientinnen und Patienten sind sehr, sehr zufrieden damit gewesen. Und die Berührung hat da nicht unwesentlichen Anteil gespielt bei vielen von denen. Und da dann so Kommentare zu lesen auf sozialen Medien oder so, hat ja mit Osteopathie nichts mehr zu tun und warum macht er keine Osteopathie mehr? Das finde ich geht einfach am Thema vorbei. Das ist eine Art und Weise, unseren Behandlungshorizont und unseren therapeutischen, aber auch unseren beruflichen Horizont zu erweitern. Und ein Versuch, uns durchaus auch relevanter zu machen. Ja? Das ist eine andere Patientenpopulation als das, was wir allgemein so sehen. Das sind neue Skills, die durchaus zu einer manualtherapeutischen Praxis passen können. Darin sehe ich, wie gesagt, eine große Möglichkeit. Das kann sein, dass das ein oder andere osteopathische Prinzip dadurch vielleicht unterlaufen wird oder weniger dominant in der Kommunikation ist. Aber ich sehe darin eigentlich keinen Widerspruch mit der Osteopathie oder zur Osteopathie.
Danke. Hast du noch einen Aspekt, der dir wichtig ist, den du mitteilen möchtest? Vor allen Dingen den klinisch arbeitenden Osteopathen?
Ja, gerne die Einladung, diesen Artikel, der in der osteopathischen Medizin erhältlich ist, aber auch Open Access auf Englisch über iJOM, also über das International Journal for Osteopathic Medicine, sich dem mal Zeit zu widmen, darüber nachzudenken, was das in der eigenen Praxis heißen könnte, vielleicht auch das eine oder andere nochmal nachzulesen, was darin nicht ganz gut erklärt ist, sich gerne mit uns in Kontakt zu setzen. Wenn das ein bisschen Interesse weckt, dann finde ich das klasse. Ob das im therapeutischen Rahmen ist oder im wissenschaftlichen Rahmen, ist das, glaube ich, auch eines meiner Ziele, Leuten Spaß am kritischen Denken und Hinterfragen zu machen. Insofern hoffe ich, dass der Artikel dazu ein bisschen beiträgt.
Dann habe ich noch eine letzte Frage. Du hast auch jetzt zwei oder dreimal erwähnt, dass für dich das kritische Denken eminent wichtig ist im therapeutischen Kontext. Außer dem kritischen Denken, was sind noch deine drei anderen wesentlichen Aspekte?
Wahrscheinlich der Aspekt, der mir in der klinischen Praxis am meisten gibt und der mir am meisten Spaß macht, ist das Zwischenmenschliche. Also der Versuch, wirklich eine Person kennenzulernen, ehrlich kennenzulernen, wertfrei zu verstehen und dann darauf basierend mit den Personen zusammen einen Behandlungsplan entstehen zu lassen oder zu entwickeln gemeinsam, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt für mich. Dann haben wir also das kritische Hinterfragen. Damit einhergehen, denke ich, geht auch die Evidenz, ein Interesse an Forschung, aber auch der Anspruch, Forschung zu verstehen und auf dem neuesten Stand zu bleiben, mehr oder weniger. Dann das Zwischenmenschliche. Das Interdisziplinäre ist insbesondere in meiner Forschung, aber auch in den therapeutischen Rahmen, in denen ich mich bewege, ist mir sehr, sehr wichtig, in der Lage zu sein, zu verstehen, was andere Berufsstände machen, das auch kritisch hinterfragen zu können, aber auch die positiven Aspekte daran zu sehen, und nicht so eine Einstellung von uns gegen den Rest der Welt, einnehmen zu müssen. Das ist mir auch wichtig. Da sind wir bei drei. Der vierte wäre Spaß, glaube ich. Wenn das Ganze keinen Spaß macht, dann merkt das jeder andere, dann sind wir da, glaube ich, nicht im richtigen Job. Und diese Mischung aus, ja, Forschung, Lehre, Praxis war für mich die Kombination, die mir am meisten Spaß macht. Das ist aber
Klasse.
nicht für jeden so.
Danke, David, für die Zeit und dein großes Engagement für die Osteopathie und in der Osteopathie.
Danke dir, Thorsten.